Krawalle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieg und Sabrina Waffenschmidt.
Hello.
Hallo Diana.
How are you?
Ooh, we are talking English. I'm fine. And you?
Ja, sagen wir mal so, ich bin gestern in Portugal angekommen and I live my dream now.
Ah, ja, hey, ich glaub's oder ich weiß es ja. Vielleicht zur Erklärung, eigentlich war ja der Plan, dass du nur die nächste Folge dort aufnimmst, in der wir deinen Trip ja auch ein bisschen zum Thema machen. Aber dann hatten wir beide irgendwie Überraschung. Super viel Stress in den letzten 2 Wochen.
Was, wir?
Und ja, haben beschlossen, dass wir die Aufnahme heute nach hinten schieben müssen. Und jetzt musst du leider 2 Episoden aus der Ferne recorden. Aber wenn wir das jetzt eh schon anteasern, spoiler doch schon mal im Hinblick auf die nächste Folge, was für einen Traum du denn überhaupt gerade lebst.
Ja, super aufregend, kann ich nur sagen. Ich bin zum ersten Mal überhaupt komplett alleine verreist. Und zwar nicht nur jetzt so 1-2 Zwischenübernachtungen, sondern wirklich verreist für fast 3 Wochen am Ende dann insgesamt. Und ich habe mich hier so ein bisschen fernab des Alltags verbarrikadiert und ins Schreibexil begeben, um am Aufschlag meines nächsten Buches zu arbeiten.
Aufregend. Also meinen Neid hast du sicher. Aber ich freue mich auch wirklich sehr für dich, weil du ja wirklich schon seit Jahren davon sprichst, dass du sowas machen willst. Aber Diana, so gerne ich das jetzt direkt vertiefen würde, das muss jetzt als Spoiler auch reichen.
Ja.
Denn darum wird es erst beim nächsten Mal gehen, wenn du schon etwas länger da bist und auch mehr zu erzählen hast. Bis dahin auf jeden Fall viel Spaß und vor allem viel Erfolg.
Dankeschön.
Dass du auch schreibst, ne?
Ja, mache ich. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was die Zeit bringen wird und inwiefern die schöne Kulisse mich vielleicht auch ablenkt.
Aber jetzt muss ich mich auch erstmal bei unseren HörerInnen für das Feedback zu den letzten Folgen bedanken. Denn podcastmäßig hätten wir echt nicht viel besser ins neue Jahr starten können, finde ich. Ihr habt uns so viele tolle Bewertungen und persönliche Rückmeldungen geschickt. Mhm. Wir waren zwischenzeitlich ganz gerührt.
Voll.
Also ernsthaft, ne? Ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass sich das, was wir hier machen, noch nie so gut und richtig angefühlt hat. Mhm. Danke dafür.
Ja, dem kann ich mich echt nur anschließen. Also hört niemals damit auf.
Nein.
Das war nie genug. Unsere Egos nicht mehr. Ja, und weißt du, worüber ich mich besonders gefreut habe, dass uns immer so viele Leute geschrieben haben in letzter Zeit, dass sie bisher eigentlich eher Berührungsängste mit feministischen Themen gehabt haben, weil sie irgendwie immer geglaubt haben, dass sie nicht genug Hintergrundwissen haben und dass wir ihnen durch den Podcast so ein bisschen die Angst nehmen, weil wir ihnen einerseits genug Fakten so an die Hand geben, um mitreden zu können und andererseits uns ja auch nicht zu schade sind, uns selber zum Affen zu machen.
True, true. Nee, aber es stimmt, dieses Feedback kam in letzter Zeit wirklich häufig und ja, das freut mich auch mit am meisten, weil ja genau das unser Ziel gewesen ist, als wir angetreten sind. Und wir wissen ja auch beide, wie es sich anfühlt, bei gewissen Themen ja vermeintlich hinterher zu hinken und den vermeintlichen Wissensgap nie mehr aufholen zu können, was aber halt Bullshit ist.
Ja, sicher ist das Bullshit, aber das schneidet man ja halt selber in dem Moment nicht, ne? Umso schöner, dass wir offenbar hier so ein bisschen in der Lage sind, diesem Feminismus-Imposter mit dem Podcast im großen Stil in den Arsch zu treten.
Und es stimmt ja, wir machen uns auch wirklich immer ein bisschen nackig. Ich weiß noch, wie sehr wir uns letztes Jahr überwinden mussten, die Germany's Next Topmodel-Folge aufzunehmen und öffentlich zuzugeben, dass wir uns dieses leicht problematische Format nach wie vor reinziehen. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass wir damit nicht so viele HörerInnen abgeholt hätten, wenn wir ihnen bloß jetzt die Fakten vor den Latz geknallt hätten.
Ja, aber davon ab würden wir uns ja in der Rolle der unfehlbaren Feminismuslehrerinnen mit erhobenem Zeigefinger auch maximal unwohl fühlen, muss man ja auch mal dazu sagen.
Sowieso. Können wir auch gar nicht. Aber worauf ich halt eigentlich auch hinaus wollte, die neue Staffel ist ja letzte Woche auch angelaufen und diesmal werden ja auch erstmals Männer gecastet. Hast du es geschaut? Ich weiß es natürlich.
Na klar.
Aber
ja, wir müssen manche Gespräche, die wir privat schon geführt haben, hier immer noch mal wiederholen, damit alle was davon haben. Ja, na klar habe ich es geschaut. Aber ich bin, glaube ich, nicht so Fan davon. Also irgendwie macht es das Ganze zwar tatsächlich noch diverser, weil eben auch sehr viele queere Typen dabei sind. Also von schwul über trans bis Drag. Aber gleichzeitig hat es mich dann auch direkt ein bisschen genervt, weil die halt krass im Mittelpunkt standen, fand ich. Also die Männer. Das Casting dieser weiblichen Teilnehmerin ist voll untergegangen daneben. Und ich fand halt auch, dass Backstage die Dynamik eine ganz andere war unter den Teilnehmenden. Und da ist mir auch erstmal so richtig bewusst geworden, dass das bisher halt auch wirklich eines der wenigen Formate war, also von aller Problematik jetzt mal abgesehen, das ausschließlich Frauen gewidmet war und somit eben auch vielen Themen, über die wir ja auch hier im Podcast oft sprechen, also sowas wie toxisches Konkurrenzdenken, so extern herbeigeführte Stutenbissigkeit, aber eben auch schöne Dinge wie Freundinnenschaft und über sich hinauswachsen und sowas. Und ich befürchte, dass das Ganze jetzt zumindest backstage zu so einer Art Dating-Show mit Liebesdramen verkommt.
Ja, also mir ist auch aufgefallen, dass die Männer sehr viel umfangreicher vorgestellt worden sind. Ich hatte auch irgendwie den Eindruck, dass die Frauen voll untergehen. Ich fand sie selber auch deutlich weniger interessant als die Männer. Aber, da habe ich mich dann an unsere eigenen Worte erinnert, das wird ja alles durch das gewählte Storytelling künstlich erzeugt.
Voll.
Das dann auch direkt analysiert. Und wen das interessiert, wie das funktioniert mit diesem künstlich erzeugten Storytelling, das haben wir ja in der Folge letztes Jahr ausführlich analysiert, eben am Beispiel von Germany's Next Topmodel. Und ja, hört da doch gerne mal rein, wenn euch das interessiert.
Ja, auch geil übrigens, wie es letztes Jahr der neueste Shit war, dass auch ältere Frauen, also im Alter von 40 bis 60 am Start waren. Stimmt. Dieses Jahr keine einzige Best-Agerin mehr dabei, weil jetzt haben wir ja die Kerle, ne?
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Und auch witzig, habe ich gerade zufällig gesehen, als ich was anderes recherchiert habe, da war ich auf so einer Umfrageseite und da stand, dass jetzt die ersten Auswertungen da sind und seit Männer dabei sind, hat die Germany's Next Topmodel Zielgruppe bei den Männern gewonnen. Es gucken jetzt mehr Männer, aber ganz viele Frauen verloren.
Echt krass. Also ich bin sehr gespannt, wohin die Reise da diesmal gehen wird, sowohl inhaltlich als dann auch genau solche Zahlen nachher zu erfahren.
Mhm.
Aber bevor wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema kommen, müssen wir kurz drüber sprechen, wie belastend Heidi schon wieder war.
Oh yeah.
Ist dir auch aufgefallen, dass sie im Casting alle Personen mit Migration Geschichte gefragt hat, höre ich da einen Akzent?
Und wo kommst du ursprünglich her? Ja, ey, es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe mir echt gedacht, in was für einem Jahrzehnt lebst du eigentlich? Und ich glaube auch, dass ihr ganz viel verziehen wird, ehrlich gesagt, weil sie halt auch selber schwarze Kinder hat und so.
Mag sein.
Weißt du, was ich auch ganz schlimm fand? Angeblich hat sie ja ihren ersten männlichen Kandidaten im Flugzeug entdeckt, als sie selbst Passagierin war, weil dieser Kandidat ihr Steward war. Und diese Begegnung hat sie ja zur Krönung mit ihrem Handy dann selber gefilmt im Flieger, was halt eh schon voll cringe war. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du mich kennst, ich bin Heidi Klum, ich habe eine Show, die heißt Germany's Next Topmodel. No way, noch nie davon gehört. Tell me more. Naja, jedenfalls, dieses Video soll ja viral gegangen sein, habe ich nie von gehört, aber war wahrscheinlich TikTok.
Falsche Zielgruppe.
Falsche Zielgruppe. Man muss dazu sagen, sie saß am Fenster, Tom schlief jetzt dazwischen. Ne? In diesem Gespräch. Und als dieser Kandidat dann letzte Woche beim Casting in der Show gewesen ist, haben die beiden dann natürlich diese ganze Story da nochmal erzählt, diese Begegnung. Und da sagte Heidi dann, und das fand ich super belastend, ich war ja so nervös, weil... Das so das
stimmt,
ich einfach,
oh,
weil mein Mann, der Tom, der hat ja geschlafen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nee.
Naja, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, jetzt stell dir mal vor, ich habe mir dann so gedacht, was, wenn der jetzt wach wird und ich dann gerade mich mit einem fremden Mann unterhalte? Das geht ja nicht. Ich denke so, what the fuck? Du hast überlegt, Baby Tom zu wecken, damit er dir die Erlaubnis erteilt, einen Steward im Flugzeug anzusprechen.
Es ist so peinlich und es macht halt noch nicht mal Sinn. Also, keine Ahnung, ob sie damit der Welt beweisen wollte, dass Tommy nicht unter ihrem Pantoffel steht oder was das sollte.
Das habe ich mir auch gedacht.
Keine Ahnung, auf jeden Fall was cringe.
Ja, und vor allem ist das ja auch die total beschissene Message an die ganzen jungen Zuschauerinnen vor den Fernsehern halt zu Hause, also sowohl für Männer als auch für Frauen, weil im Endeffekt lebt sie da ja vor, dass Frauen halt ihren Partner um Erlaubnis fragen müssen, um mit anderen Männern in der Öffentlichkeit reden zu dürfen.
Ja, stimmt, ey. Aber davon ab habe ich mich auch gefragt, ob Tom denn damit einverstanden war, dass er da ihren Millionen Followern in dieser unvorteilhaften Schlafpose präsentiert wurde.
Ich wittere eine Überleitung. Frau Waffenschmidt.
Ey, komm, die war nicht schlecht. Denn heute geht es um das Thema Einvernehmlichkeit.
Ja, keine Sorge. Also den Titel der Überleitungsqueen werde ich dir so schnell nicht streitig machen. Wobei wir aber sagen müssen, unser Fokus wird heute ja vor allem auf dem Thema sexueller Konsens liegen. Und zwar im Kontext der viel diskutierten Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, die vom Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat vorgeschlagen und von Deutschland und Frankreich blockiert worden ist.
Richtig. Inzwischen hat man sich ja auf rechtliche Mindeststandards zum Gewaltschutz von Frauen geeinigt. Das heißt, in allen Mitgliedsländern gelten künftig einheitliche Regeln, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, Genitalverstümmelung, aber eben auch Cybermobbing. Und das Beschämende ist aber, unter anderem Deutschland hat verhindert, dass dieser einheitliche Umgang auch für nicht einvernehmlichen Sex, aka Vergewaltigungen, gilt. Und aus diesem Grund werden wir uns den ursprünglichen Richtlinienentwurf mal genauer anschauen und der Frage nachgehen, warum ausgerechnet der deutsche Justizminister Marco Buschmann von der FDP diese längst überfälligen Schutzmaßnahmen blockiert hat.
Ja, und zum anderen werden wir aber auch darüber sprechen, wie sexueller Konsens überhaupt praktiziert werden kann, ohne dass in der Situation selbst die Stimmung darunter leidet. Denn das betrifft ja auch nicht nur Vergewaltigung. Und wir werden natürlich auch wieder den Blick auf ein paar popkulturelle Referenzen werfen. Etwa auf die Darstellung von nicht einvernehmlichen Sex in Serien oder Filmen. Denn wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, haben diese filmischen Szenen einen enormen Einfluss darauf, wie wir Vergewaltigungen gesamtgesellschaftlich wahrnehmen und einordnen. Aber bevor wir jetzt loslegen, ist heute definitiv eine Triggerwarnung fällig.
In der heutigen Episode geht es um sexualisierte und körperliche Gewalt gegen Flinter. Oder anders ausgedrückt, es geht um verschiedene Formen geschlechtsspezifischer Gewalt, die von Cis-Männern ausgeht und deren Grundlage die Ungleichheit der Geschlechter ist. In diesem Zusammenhang werden wir über verschiedene Ausprägungen sexualisierter Übergriffe sprechen, bis hin zu Vergewaltigungen und deren Darstellungen in Filmen. Wenn du dich diesem Thema nicht gewachsen fühlst, höre dir die Folge zusammen mit einem dir nahestehenden Menschen an oder schalte erst beim nächsten Mal wieder ein.
Ja, danke schön, Sabrina. Ich würde sagen, first of all, was bedeutet Konsens eigentlich? Laut Duden handelt es sich dabei um eine Übereinstimmung der Meinungen. Wikipedia geht noch einen Schritt weiter und ergänzt, ohne verdeckten oder offenen Widerspruch. Und da sind wir dann nämlich schon direkt bei einer ganz wichtigen Unterscheidung. Denn die Worte Konsens und Konsent werden fälschlicherweise ja oft synonym benutzt. Tatsächlich gibt es da aber einen ganz entscheidenden Unterschied, denn beim Konsens, um den es uns ja heute hier geht, stimmen alle Beteiligten einer Sache aktiv zu. Also ja heißt ja, auch wenn das ein Kompromiss bedeutet. Beim Konsent hingegen stimmt bloß niemand aktiv dagegen. Und da sind wir dann direkt bei der Problematik der Nein-heißt-Nein-Regel. Denn nur weil ein Opfer während eines Übergriffs erstarrt und keinen Einspruch erhebt, heißt das eben noch lange nicht, dass es mit der Handlung des Täters einverstanden ist, obwohl scheinbar Konsent mit T herrscht.
Und genau da setzte der Richtlinienentwurf der EU-Kommission ja an, der nur Ja heißt Ja zum Standard machen sollte. Denn auf dieser Grundlage hätten sexuelle Übergriffe europaweit auch dann als Vergewaltigung eingestuft werden können, wenn das Opfer sich nicht aktiv gewehrt hat. Aber um das Ausmaß dieser blockierten Reform einmal begreifen zu können, müssen wir uns den Status quo in Europa anschauen, der ja nun erstmal weiter bestehen wird. Also, die folgenden europäischen Länder haben bereits eine Ja-heißt-Ja-Regelung in ihrem Sexualstrafrecht verankert. Belgien, UK, Luxemburg, Island, Malta, Schweden, Griechenland, Zypern, Dänemark, Slowenien, Irland und Kroatien. Zuletzt folgte dann auch noch Spanien im Jahr 2022.
Ich muss zugeben, dass mich das erstmal positiv überrascht hat, aber das macht es natürlich erst recht zu einem riesigen Skandal, dass sich ausgerechnet Deutschland dann quergestellt hat. Und es halt jetzt nach wie vor nicht für alle gelten wird, ne? Dazu müssen wir jetzt aber erstmal verstehen, wie das Sexualstrafrecht hierzulande überhaupt funktioniert. Zuletzt verschärft wurde es erst 2016, als der Grundsatz Nein heißt Nein ins deutsche Strafgesetzbuch aufgenommen wurde. Und das musst du dir jetzt mal reinziehen. Was vor nicht mal 8 Jahren in der Politik als, und jetzt folgen Zitate, Paradigmenwechsel, Meilenstein und grandioser Erfolg gefeiert wurde, war nichts anderes als die Anerkennung, dass das Nein einer Frau in Deutschland erstmals in der Geschichte für den Tatbestand der Vergewaltigung ausreichte. Krass. Bis dahin hatte sich das Opfer nämlich körperlich aktiv wehren und entsprechende Spuren beim Täter hinterlassen müssen. Mit anderen Worten, bis 2016 war nicht ausschlaggebend, was der Täter getan hat, sondern was das Opfer nicht getan hat.
Unfassbar. Aber um zurück zum Status quo in Europa zu kommen. Es gibt also Länder, in denen bereits Ja heißt Ja gilt und es gibt die mit der Nein heißt Nein-Regelung. Darüber hinaus gibt es aber noch 14 weitere EU-Staaten, in denen das sogenannte Nötigungsmodell greift. Das heißt, in diesen 14 Ländern reicht ein Nein noch immer nicht für einen Tatbestand aus. Also dort macht sich nur strafbar, wer Sex durch körperliche Gewalt erzwingt. Klingt komplett weltfremd, ist aber unter anderem in Frankreich, Österreich, Italien, Portugal und Polen bis heute Realität. Das verdeutlicht natürlich, wie immens die Auswirkungen der in dem Punkt gescheiterten Richtlinie auf die Rechtsprechung im europäischen Sexualstrafrecht gewesen wäre. Also nochmal. Why the hell hat sich neben Frankreich ausgerechnet der deutsche Justizminister quergestellt?
Ja, das haben wir uns natürlich in den letzten Wochen auch gefragt. Und ich sage mal so, hätten uns die Antworten, die wir dabei gefunden haben, nicht so unfassbar sauer gemacht, würden wir dem Thema wahrscheinlich heute auch keine ganze Folge widmen. Aber bildet euch ruhig selbst eine Meinung, denn wir haben dazu ein bisschen was vorbereitet. Die Redaktion von netzpolitik.org hatte nämlich, bevor der Vergewaltigungsartikel in der Richtlinie letztendlich gestrichen wurde, beim Ministerium nachgefragt und in der Antwort hieß es, man habe massive Zweifel daran, dass der Richtlinienvorschlag mit dem Europarecht vereinbar sei, denn die EU könne zwar bei schweren Straftaten wie Terrorismus, sexueller Ausbeutung oder Geldwäsche einheitliche Strafen vorschreiben, das gelte jedoch nicht für Vergewaltigung.
Ja, weil Vergewaltigung nicht schwer und ausbeuterisch genug ist oder was?
Ja, das Ministerium antwortete der Redaktion, sexuelle Ausbeutung setze ein, Zitat, ausbeuterisches Element voraus. Das heißt, der Täter müsste sich einen unrechtmäßigen Vorteil durch die Vergewaltigung verschaffen, damit es sich für Buschmann und Co. dann überhaupt um eine schwere Straftat handelt, die eine einheitliche Gesetzgebung rechtfertigen würde. Ich denke mal, damit ist jetzt vor allem eine finanzielle Bereicherung durch Menschenhandel oder Zwangsprostitution gemeint. In Anführungszeichen, normale Vergewaltigungen sind also offenbar nicht schlimm genug. Und für alle, deren Puls jetzt immer noch unter 180 liegt, das Justizministerium schrieb außerdem, Nachteile für Frauen in Deutschland seien durch die Streichung des Vergewaltigungsartikels nicht zu befürchten.
Ey, was ja schlichtweg gelogen ist. Denn erstens ist die blockierte Reform sehr wohl zum Nachteil betroffener Frauen. Zum Beispiel, wenn sie während eines Übergriffs versteinern und kein Nein herausbekommen. Und zweitens ist es ja auch eine Unverschämtheit, in dem Zusammenhang nur von Frauen in Deutschland zu sprechen und alle anderen unter den Tisch fallen zu lassen. Also vor allem die Betroffenen in den besagten 14 europäischen Ländern, in denen auch ein Nein bis heute nicht ausreicht. Also gerade dort hätte die vorgeschlagene Richtlinie ja Großes bewirken können.
Ja, absolut. Also um auf die deutsche Blockade im Kampf gegen sexualisierte Gewalt aufmerksam zu machen, hat es ja dann auch schon Ende Januar, also bevor der Artikel dann tatsächlich gestrichen wurde, von über 100 prominenten Frauen aus Politik, Kultur und Wirtschaft einen offenen Brief an den Justizminister Marco Buschmann gegeben. Leider ohne Erfolg.
Ja, und genau deshalb müssen wir noch ein bisschen genauer hinschauen, was jetzt eigentlich sein Problem war. Denn aus dem Geschwafel der Stellungnahme, aus der du zitiert hast, sind wir nicht wirklich viel schlauer geworden. Maria Häusler, Redakteurin bei der Berliner Zeitung, schrieb dazu Folgendes. Frauen könnten nach der neuen Regelung theoretisch jeden Sexpartner anzeigen, der nicht explizit nachgefragt hat. Darin sehen Gegner der Nur-Ja-heißt-Ja-Regelung ein Problem. Die verbitterte Ex-Frau, die enttäuschte Verehrerin, die gekündigte Kollegin, sie alle könnten sich mit einer Anzeige rechnen und aufgrund der Regelung damit durchkommen, so die Befürchtung.
Boah.
Und ich finde, damit hat sie anscheinend den Nagel ja auf den Kopf getroffen, denn im Grunde drehte sich mal wieder alles um die Angst vor der rachsüchtigen, skrupellosen Frau, die arme, unschuldige Männer hinter Gitter oder zumindest in Verruf bringen will.
Und ich kann dir gar nicht sagen, wie leid ich das bin. Also wirklich, wann immer eine Vergewaltigung passiert und das Opfer diesen Vorfall nicht schweigend hinnimmt, geht es erstmal nur noch darum, ob sie sich das vielleicht alles ausgedacht hat, um sich an ihrem bösen Ex-Freund zu rächen oder ob sie berühmt werden will, was weiß ich, halt immer nur so eine Scheiße. Und dieses Gaslighting oder Victim-Blaming ist halt einer der zahlreichen Gründe dafür, dass Vergewaltigungen nur sehr, sehr selten angezeigt und noch viel seltener verurteilt werden. Und dazu habe ich mal Zahlen rausgesucht. Und also ich wusste, dass sie erschreckend sein werden, aber es haut mich dann doch wieder um, das zu sehen. Im Jahr 2022 gab es knapp 12.000 polizeilich erfasste Fälle von Vergewaltigungen und sexueller Nötigung in Deutschland. 12.000. Und die Dunkelziffer muss ja noch um ein Vielfaches größer sein. Und laut dem Spiegel werden von 1.000 Taten allerdings nur 8 bestraft.
8 von 1.000.
8 von 1.000.
Das muss man sich mal ganz, ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen.
Und da ist die Dunkelziffer nicht mit drin. Ja, da kannst du dir halt ausrechnen, wie viele Männer aufgrund der schwierigen Nachweisbarkeit wirklich mit brutalen Vergewaltigungen davonkommen. Aber das Gesetz wird nicht angepasst, weil verbitterte Frauen das ausnutzen und unschuldige Männer in den Dreck ziehen könnten, während von 1.000 Tätern 992 durch eine Gesetzeslücke davonkommen. Das kannst du dir doch nicht ausdenken.
Ja, willkommen zum Patriarchat. Aber das ist ja vielleicht eine passende Gelegenheit für einen kurzen Abstecher in die Popkultur, denn da spiegeln sich patriarchale Strukturen ja meist nochmal auf besonders gefährliche Art und Weise wider. Und deshalb so gefährlich, weil eben fiktive Darstellungen unseren eigenen Blick verklären. Wobei ich mir das bei einem so drastischen Thema jetzt ehrlich gesagt kaum vorstellen kann. Schließlich sollten wir doch alle wissen, wie wir eine so brutale Form sexualisierter Gewalt einzuordnen haben. Oder?
Naja, also kurze Randnotiz vorab. Ich werde leider nicht drum herum kommen, die Story einiger meiner Film- und Serienbeispiele zu spoilern, weil ich muss da jetzt natürlich drauf eingehen. Also drückt jetzt entweder schnell die Pause-Taste und checkt nochmal in den Shownotes, auf welche Serien ich eingehen werde, dann könnt ihr diesen Part skippen. Also, beginnen wir mit einer der meistdiskutierten Vergewaltigungsdarstellungen der letzten Jahre. Und zwar mit der von Hannah Baker in Tote Mädchen lügen nicht. Wir erfahren direkt zu Beginn der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jay Asher, dass die Hauptprotagonistin sich das Leben genommen hat. Zuvor hat sie allerdings Kassetten für 13 Personen aus ihrem Highschool-Umfeld besprochen, die diesen nun auf mysteriöse Art und Weise nach und nach vor die Haustür gelegt werden. Und so ergibt sich schließlich durch die Nacherzählung gemeinsamer Erlebnisse ihr Selbstmordmotiv. Angefangen von Mobbing über zerbrochene Freundschaften bis hin zu einer Vergewaltigung. Und ich muss sagen, die Darstellung war aus verschiedenen Gründen wirklich sehr schwer zu ertragen, weil dieser Übergriff, der passiert halt nachts auf einer Party im Whirlpool und der angetrunkene Täter, also ein Mitschüler, den sie kennt, der ist auch während dieser furchtbaren Szene zwar dominant, aber er wendet jetzt, sage ich mal, keine übertrieben dargestellte Gewalt an. Und Hannah schreit auch nicht. Also sie lässt es quasi über sich ergehen. Und dabei ist die Kamera auf ihr Gesicht gerichtet. Und das kannten wir halt bis dahin auch nicht so richtig. Und im Zentrum dieser Szene stand dann somit das versteinerte Opfer, das nicht in der Lage ist, Nein zu sagen und sich nicht körperlich wehrt. Und eben nicht der brutale Täter und dessen Handlungen, denn daran sind wir eigentlich popkulturell gewöhnt. Mhm. Also während wir diese Szene anschauen, sehen wir also, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber gefühlt war es minutenlang dabei zu, wie in diesem Mädchen etwas zerbricht und wie das Licht in ihren Augen für immer erlischt irgendwie. Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich es erzähle, weil genau so habe ich es damals wahrgenommen. Und diese Darstellung war halt neu. Denn was uns über Jahrzehnte vorher in diesem Kontext gezeigt wurde, waren halt immer Vergewaltigungen durch fremde Männer, die ihre Opfer irgendwo im Park auflauern und die sie dann womöglich noch schlugen und fixierten und würgten. Und infolgedessen auch Opfer, die um sich schlugen und sie kratzten und die um Hilfe gerufen haben. Und das war bei dieser Vergewaltigung in dieser Teenie-Serie natürlich ganz anders dargestellt und wie ich finde auch sehr viel realistischer.
Genau, da sind wir eben beim Vergewaltigungsnarrativ, das uns popkulturell so eingeimpft wurde und tatsächlich einen sehr großen Einfluss darauf hatte, wie wir im echten Leben über Vergewaltigungen denken. Nämlich, dass es sich nur dann um eine Vergewaltigung handelt, wenn der Täter körperliche Gewalt anwendet und sich das Opfer mit aller Kraft gegen den Übergriff wehrt und dabei Spuren hinterlässt. Also dieses typische, da zieht mich jemand gewaltsam in den Busch.
Genau. Und da sind wir jetzt nämlich wieder bei diesen 14 EU-Ländern, in denen bis heute das sogenannte Nötigungsmodell gilt, wie in Deutschland bis 2016, nachdem ein Tatbestand eben nur dann erfüllt ist, wenn sich das Opfer während der Tat auch opferkonform verhält und um sich schlägt und sich wehrt. Und wie tief dieser Irrglaube in uns verankert ist, können wir halt immer noch bei jedem öffentlich diskutierten Fall beobachten. Mhm. Denn da tauchen immer ganz schnell Kommentare auf wie: Und was hatte sie an? Ach so, ein slutty Minirock, selbst schuld. Oder ja, wie, sie hat sich nicht gewehrt, dann wollte sie es wohl auch.
Hat sie Alkohol getrunken?
Ja.
Ja, die Wahrnehmung, wo ein sexueller Übergriff oder eine Vergewaltigung beginnt, hat sich in den letzten Jahren ja zum Glück bereits sehr verändert. Aber das zeigt natürlich auch nochmal in aller Deutlichkeit, wie brainwashed wir dahingehend sind. Viele Frauen fragen sich ja tatsächlich erst jetzt, also mitunter viele Jahre bis Jahrzehnte später, ob dieser eine Sex, der sich damals so falsch anfühlte, vielleicht in Wahrheit ein Übergriff gewesen ist. Mhm. Und zwar nicht, weil sie rachsüchtig sind und ihrem Ex was anhängen wollen, sondern weil sie nach Jahren des Gaslightings endlich verstehen, warum sie dieses Erlebnis bis heute einfach nicht vergessen können und mit sich herumtragen. Und weil sie erst jetzt erkennen, dass sie damals keine Schuld getroffen hat.
Voll. Also im Kleinen kenne ich das tatsächlich auch. Ich habe vor Jahren mal bei einem damals sehr guten Freund von mir übernachtet, als ich gerade sehr, sehr großen Liebeskummer hatte. Und nachdem ich dann den ganzen Abend da bei ihm zu Hause war und so Rotz und Wasser geheult habe und er mich getröstet hat, bin ich dann irgendwann neben ihm eingeschlafen. Und es war auch eh von vornherein klar, dass ich nicht mehr nach Hause fahren werde, weil ich hatte ja schlimmen Liebeskummer. Und dann bin ich am nächsten Morgen wach geworden und dann lag dieser Freund so wie der große Löffel hinter mir und seine Hand war unter meinem T-Shirt und er hat meinen Bauch gestreichelt. Und obwohl das ja jetzt erstmal eine vergleichsweise harmlose Berührung gewesen ist, habe ich halt wie versteinert dagelegen und mich einfach auf diese Situation konzentriert, weil ich das nicht glauben konnte. Und ich habe halt erst noch so gehofft, dass er schläft einfach und so. Aber du merkst ja halt relativ schnell anhand der Bewegung einfach, ob eine Person wach ist oder nicht. Und er war halt definitiv wach und das ist nicht versehentlich passiert. Und ich war so überfordert und so geschockt in diesem Moment, weil ich diesem Freund ja einfach extrem vertraut habe. Und ich war wirklich wie paralysiert. Ich konnte mich nicht bewegen. Und dann hat das eine ganze Weile gedauert, bis ich mich dann irgendwann überwunden habe und dann so durch so Strecken und Gehen so vorgetäuscht habe, dass ich jetzt langsam wach werde. Und dann hat er halt ganz schnell seine Hand zurückgezogen und sich weggedreht. Ich habe mich dann unter einem Vorwand relativ schnell verabschiedet. Und ich sag dir, ich habe mich noch nie so eklig und so benutzt gefühlt. Und gleichzeitig dachte ich irgendwie aber auch, ich sei total empfindlich oder ja, dass ich mich vielleicht auch nicht wundern bräuchte, wenn ich mich bei einem männlichen Freund ins Bett lege.
Oh, ja, krass, du hast halt die Schuld bei dir gesucht. Aber ich muss auch sagen, es ist ja vollkommen egal, dass die Hand nur, in Anführungsstrichen, an deinem Bauch war. Sie gehörte da nicht hin und du warst in einer verletzlichen Situation und hast bei ihm Schutz gesucht. Und der Bauch ist irgendwie auch ein super intimes Körperteil, geht mir zumindest so. Also ist halt auch nicht der Arm oder so. Aber diese Situation auszunutzen, noch dazu bei einer befreundeten Person, also das ist halt nicht nur eine Grenzüberschreitung, sondern auch einfach ein krasser Vertrauensmissbrauch. Also ich kann es nachfühlen, ich hätte da wahrscheinlich sehr ähnliche Selbstzweifel gehabt. Aber wie ging es denn dann weiter? Hast du den später mal konfrontiert oder konntest du mit dem noch befreundet sein?
Nee, nicht wirklich. Also dieses Gefühl bin ich halt nicht mehr losgeworden. Ja. Und anfangs habe ich dann ja aus besagten Gründen und Selbstzweifeln dann noch versucht, das alles zu vergessen und vor mir selber irgendwie runterzuspielen, was da passiert ist. Aber die Freundschaft war halt unwiederbringlich im Arsch eigentlich und konfrontiert habe ich ihn nie. Also dafür fand ich den Vorfall objektiv betrachtet aus damaliger Sicht nicht schlimm genug und ich wollte mich, glaube ich, auch einfach nicht lächerlich machen. Aber ja, also heute sehe ich das anders. Heute hätte ich ganz anders reagiert.
Das ist echt hart. Und das Üble ist, dass wir einfach alle viel verdrängt haben, weil man uns damals noch hat glauben lassen, dass ein Übergriff nur dann einer ist, wenn Schema F abläuft.
Voll.
Und ja, dass man halt unglaubwürdig ist oder sogar eine Mitschuld trägt, wenn man sich eben nicht wert. Oder wenn man selber noch nicht mal weiß, ist das jetzt ein Übergriff oder nicht. Aber kommen wir nochmal zurück zu deinen popkulturellen Referenzen, die belegen, dass sich in der Darstellung von Vergewaltigung ja inzwischen was verändert hat. Also, welche aktuellen Figuren außer Hannah verhalten sich denn sonst noch nicht opferkonform?
Ja, da bin ich in letzter Zeit direkt noch auf zwei Figuren gestoßen, auf die das zutrifft, weil sie mit dem ursprünglichen Bild eines Vergewaltigungsopfers ja auf ihre ganz persönliche Art und Weise aufräumen, würde ich mal sagen. Und das halt noch mal ganz anders als Hannah, die den Übergriff in Tote Mädchen lügen nicht ja, wie gerade beschrieben, so eher paralysiert über sich ergehen ließ und somit ein medial sehr untypisches, aber dafür realistisches Vergewaltigungsbild gezeichnet hat. Denn die beiden Figuren, die ich jetzt gerne in den Ring werfen möchte, die sind da nochmal ein bisschen anders, denn denen geht es halt auch um Rache. Und das wären dann zum einen Stella aus der relativ neuen schwedischen Netflix-Miniserie Die Lüge und Cassie aus dem Thriller Promising Young Woman, der 2021 auch 5 Oscar-Nominierungen erhalten und in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch auch gewonnen hat. An der Stelle mal eine andere Frage. Warum heißt es eigentlich Bestes Originaldrehbuch? Gibt es auch Bestes geklautes Drehbuch?
Vielleicht den Film gab es schon mal und der wird neu aufgelegt oder so? Keine Ahnung.
Ah, schlau, okay.
Aber die beiden habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste stehen. Mit Die Lüge habe ich aber nur angefangen. Weil irgendwie haben mich die, ehrlich gesagt, am Anfang schon ein bisschen verloren. Aber vielleicht war ich einfach auch nicht in der richtigen Stimmung dafür. Und Promising Young Woman habe ich gesehen. Die Prämisse fand ich irgendwie super, aber irgendwie die Ausführung dann so ein bisschen mittelmäßig. Aber egal, erzähl, worum geht's?
Nochmal Reminder, auch hier werde ich jetzt in beiden Fällen spoilern müssen, aber ich versuche mich dabei aufs Nötigste zu beschränken. Fangen wir mit der Netflix-Serie Die Lüge an, würde ich sagen. Zu Beginn sehen wir Stella als selbstbewusste und lebenslustige 15-Jährige, die mit ihrer besten Freundin in ein Handballcamp fährt, also so eine Art Sommerlager, und dort vergewaltigt wird. Auch das ist ein bisschen unkonventioneller dargestellt, nämlich nicht als der klassische Übergriff, denn sie fängt diese Knutscherei mit diesem älteren Jungen sogar an. Sie ist so ein bisschen verknallt in den, und als er dann drauf einsteigt, ist es aber so, dass er dann sofort irgendwie sie da in so eine Hütte drängt und das volle Programm durchziehen will. Und da ist ihr aber sofort klar, das geht ihr jetzt zu weit. Also so hat sie sich das jetzt nicht vorgestellt. Aber er überrumpelt sie halt total und ihr Nein wird einfach absichtlich überhört. Im Nachhinein ist es dann auch noch so, dass sie sich nicht mal mehr sicher ist, ob sie es überhaupt laut ausgesprochen hat oder ob sie es vielleicht auch nur gedacht hat, weil auch sie völlig versteinert und geistesabwesend einfach da liegt und wartet, bis es vorbei ist. Als dann das Camp vorbei ist und sie wieder nach Hause fährt, erzählt sie dann ihren Eltern davon. Aber weil sie sich halt körperlich nicht gewehrt hat, entscheiden sich die Eltern dann gegen eine Anzeige, um ihrer Tochter diesen demütigenden Gerichtsprozess zu ersparen. Denn man muss dazu sagen, ihre Mutter ist Anwältin, genau, und weiß, wie sowas abläuft. Und das möchte sie halt ihrer Tochter gerne ersparen halt.
Also die waren jetzt nicht irgendwie scheiß und gefühlskalt, sondern sie wussten halt, das birgt halt auch seine Gefahren, ne, wenn man sowas ausspricht und anzeigt und vor Gericht bringen will.
Voll. Und dennoch total fatal für Stellas Aufarbeitung. Vor allem, weil ihr natürlich auch durch die anhaltenden Fragen, also vor allem seitens ihrer Anwaltsmutter, die das ja so ein bisschen abklopft vorher, also dieses, warum hast du ihn denn nicht weggestoßen oder hast du Nein gesagt und wenn ja, wie hast du es gesagt und so weiter. Also ihr wird halt ständig signalisiert, dass sie es war, die irgendwas falsch gemacht hat in dieser Situation, ja, obwohl ihre Mutter und auch der Vater in dem Moment natürlich nur ihr Bestes wollen. Naja, dann gibt es auf jeden Fall einen harten Zeitsprung. Also es kommt nicht zur Anzeige, es wird nicht weiter verfolgt. Und ein paar Jahre später lernt sie dann, als sie 19 ist, einen 32-jährigen Typen kennen beim Weggehen, in den sie sich halt heiß über Kopf verliebt. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen schmierig, 19-Jährige und 32-Jähriger. Mhm. Wenn du das in der Serie siehst, das sind beides sehr so Influencer-mäßige Leute. Also das ist jetzt, wirkt jetzt da nicht so ganz abwegig. Dennoch ist natürlich dieser Altersunterschied da. Und ja, die Sache ist, kurz darauf ist dieser junge Mann tot. Und Stella sitzt in Untersuchungshaft, weil sie ganz schnell unter Mordverdacht steht. Mhm. Den Rest der Serie schauen wir dann eigentlich den Eltern dabei zu, wie sie versuchen herauszufinden, was in dieser Nacht passiert ist, was ich wirklich spannend bis zum Schluss fand. Also vielleicht solltest du der Serie nochmal eine Chance geben. Und am Ende gibt es dann auch echt nochmal eine Überraschung.
Ja, dann verrate am besten auch gar nicht mehr und mach direkt mit dem Film weiter. Promising Young Woman.
Genau, dieser Film wird genau wie die Serie als Thriller aufgeführt, wobei ich das Genre ehrlich gesagt nicht so ganz treffend finde, weil der Film ist erstmal alles andere als düster aufgemacht. Also der ist, wie ich fand, sehr bunt und anfangs auch echt witzig. Und wir erfahren dann, dass Cassie vor 7 Jahren, wie der Titel schon sagt, mal eine vielversprechende junge Frau gewesen ist. Also sie hat Medizin studiert und hatte ihr Leben einfach voll im Griff. Aber dann ist ihre beste Freundin an der Uni vergewaltigt worden und niemand hat ihr geglaubt. Woraufhin sie dann durch im Film nicht näher beschriebene Umstände zu Tode kommt. Also wahrscheinlich hat sie sich, gehe ich mal von aus, wie Hannah das Leben genommen. Inzwischen ist Cassie 30 und sie hat ihr Studium abgebrochen und sie ist wieder bei ihren Eltern eingezogen und sie jobbt in einem Café und mit der Medizinerinnenkarriere, ja, das war einmal. Und sie hat jetzt ein sehr ungewöhnliches Hobby, denn sie tourt nachts allein durch Clubs und Kneipen, um sich als volltrunken auszugeben. Also sie torkelt und lallt, sie liegt dann oft da und schläft ein, verliert ihre Schuhe, hat verschmierte Mascara, so das volle Programm. Spielt sie auch echt gut.
Ja, dachte ich auch.
Und das macht sie dann immer so lange, bis irgendein Typ ihre Hilflosigkeit am Ende der Nacht dann ausnutzt und sie mit nach Hause nimmt.
Und es kommt ja immer ein Typ.
Ja, es kommt immer einer. Und da vor Ort spielt sie dann erstmal nochmal so lange mit, bis dann klar ist, dass dieser Typ im Inbegriff ist, sie zu vergewaltigen. Und in dem Moment gibt sie sich dann immer erst als nüchtern zu erkennen. Er teilt ihm dann eine Lektion in der Hoffnung, dass sowas halt nie wieder vorkommt. Also die fesselt die dann auch, macht die natürlich dann auch selber vor Ort noch weiter betrunken und so weiter und hält dann eine richtig krasse, ja nicht nur eine Moralpredigt, also es geht schon ein bisschen weiter darüber hinaus. Und das ist durchaus unterhaltsam, aber ich fand halt, dass das jetzt nicht gerade thrillermäßig inszeniert war. Also das war halt schon, man hat gemerkt, dass das fiktiv ist, dass das bunt ist, dass das schrill ist. Das hatte so ein bisschen was schon fast von einer Comic-Verfilmung irgendwie. Mhm. Und vom Setting her haben mich dann persönlich diese Szenen immer so ein bisschen an Dexter erinnert. Nur, dass es halt dann nicht um Mord ging, sondern um sexualisierte Gewalt. Weil sie ja am Ende des Abends bzw. der Nacht dann diese Männer immer so krass mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert, sodass die am Ende nur noch wimmern und darum betteln, dass sie lebend aus dieser Situation herauskommen. Auf jeden Fall läuft das Ganze dann eines Tages komplett aus dem Ruder, nämlich als sie mit den Tätern von damals abrechnen will, die ihre Freundin vergewaltigt und quasi in den Tod getrieben haben.
Cliffhanger. Ja, obwohl die mich jetzt beide wirklich in der Ausführung nicht so überzeugt haben, sind die beiden Geschichten aber super spannend, weil es werden zwar in beiden Fällen die lähmende Situation geschildert, in der das Opfer sich nicht wehren kann und vor allem dann auch das kaputte Leben danach, aber gleichzeitig werden diese gebrochenen Frauen im nächsten Schritt empowered, indem ihre Passivität in Hass umschlägt und sie rückwirkend für sich, beziehungsweise halt die Freundin, einstehen. Und das ist schon neu, zumal das so gar nicht der gebrochenen Frau entspricht.
Was es natürlich vorher schon hin und wieder gegeben hat, war diese Notwehrerzählung. Ja. Ne? Also wie in Thelma und Louise zum Beispiel, wo die eine der beiden Freundinnen den fremden Vergewaltiger der anderen auf einem Parkplatz erschossen hat oder sowas. Aber die Kombination aus dieser Handlungsunfähigkeit während der Tat, der daraus hervorgehenden posttraumatischen Belastungsstörung und einer anschließenden Selbstermächtigung in Form von einer Gewalt, die sich gegen Männer richtet, das ist halt wirklich neu. Und das Spannende daran ist, dass da natürlich sofort das Geheul riesengroß war, weil man das jetzt natürlich nicht glorifizieren darf, die armen Männer, Hashtag not all men, buhu. Aber dabei wird halt völlig ausgeblendet, dass typische Männerfilme, nenne ich es jetzt mal, wie Spiel mir das Lied vom Tod, The Punisher, The Equalizer, Mad Max, nicht zu vergessen Django Unchained und so weiter und so weiter und so weiter, seit Jahrzehnten alle auf brutalen Rachefantasien basieren. Also Rache unter Männern scheint okay, aber wenn sich in Spielfilmen und Serien wohlgemerkt, plötzlich Frauen an Männern für sexualisierte Gewalt rächen, dann ist das plötzlich grenzüberschreitend und ein bisschen too much, oder was?
Da wird halt wieder einmal mit zweierlei Maß gemessen, wie halt so oft. Aber Diana, wo wir jetzt schon bei weinenden Männern sind, insbesondere seit MeToo herrscht bei vielen Typen ja eine allgemeine Verunsicherung. Also was darf man denn überhaupt noch beim Flirten? Das killt doch auch total die Stimmung, wenn ich mir erstmal ein Ja abholen muss. Wir haben diese Diskussion ja auch beide nicht nur einmal geführt, einmal sogar gemeinsam in der Kneipe.
Oh Gott, ja, ich erinnere mich sehr gut.
Und an diesem Abend fühlte sich das für mich auch nach großem Mimimi an. Aber ich finde, man muss diese allgemeine Verunsicherung jetzt auch nicht als völlig absurd abtun. Ich kann das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Und vielleicht sind oft auch genau die Männer verunsichert, die ohnehin schon schüchtern beim Dating unterwegs sind. Aber es ist halt auch längst überfällig, dass Cis-Männer sich da stärker reflektieren und trotzdem übertreiben die meisten halt mit ihrer Weinerei total. Denn wenn du vorher kein übergriffiges Arschloch warst, sondern deinem Gegenüber auf Augenhöhe begegnet bist, hast du halt auch heute kein Problem.
Okay, Dr. Sabrina Sommer, dann erklär uns doch mal allen, wie geht konsensuales Flirten?
Ja, du, ich bin ja jetzt auch kein Profi, aber es ist ja zunächst erstmal ganz einfach. Denn im Gegensatz zu all den seltsamen Dating-Regeln, die uns irgendwelche Barneys aus Serien wie How I Met Your Mother irgendwie beibringen wollen, gibt es beim konsensualen Flirten ja eigentlich nur zwei Regeln, die wirklich zählen. Und zwar Kommunikation und Konsens. Also sprichst du jemanden an und die Person hat kein Interesse, versuch sie nicht noch ewig zu überzeugen, sondern verabschiede dich höflich. So. Ist die Person völlig berauscht oder betrunken oder schon gar nicht mehr richtig ansprechbar, dann ist das ein Nein. Willst du dein Gegenüber küssen, frag sie oder ihn. Also kommt dann ein Nein oder kommt keine eindeutige Reaktion, dann lass es sein. Ist die Antwort ein Ja? Super, viel Spaß.
Ja, aber dann wird halt auch wieder geschrien, wie unromantisch ist das denn? Ich kann doch jetzt nicht vor jedem weiteren Schritt um Erlaubnis fragen.
Ja, ich check's aber halt auch nicht ganz. Also warum denn eigentlich? Daraus muss man ja keinen staatstragenden bürokratischen Akt machen. Also du kannst das ja ganz verspielt machen. Du kannst es dem anderen vielleicht sogar ins Ohr flüstern, wenn es die Situation zulässt. Also was weiß ich? Ich kann nur sagen, ich habe diese Frage schon öfter gestellt und bisher hat es immer funktioniert.
Ja, da sprichst du ja auch einen guten Punkt an. Im Umkehrschluss kann das ja auch Frauen dazu aufmuntern, dass sie vielleicht mal öfter den Flirtversuch starten. Denn wir sind es ja schon sehr gewohnt, weil wir es in Rom-Com so gelernt haben, dass wir immer diejenigen sind, die angesprochen werden. Das ist natürlich manchmal ganz bequem, aber es würde, glaube ich, auch sehr viel Druck auf allen Seiten rausnehmen, wenn die Männer eben nicht nur immer jagen und Frauen, die Gejagten sind. Also, oh Gott, allein schon die Begrifflichkeiten machen mich fertig.
Ja, aber genau das, ne? Der Mann sucht aus, die Frau fühlt sich gebauchpinselt. Aber das bringt mich jetzt auch noch mal kurz zurück zu dem Ganzen. Dieses, das ist aber unromantisch. Ich habe schon so peinliche bis abartige Anmachsprüche gehört. Also romantisch war da gar nichts. Also zu mir hat ja auch ernsthaft mal einer den Klassiker schlecht hingebracht. Hast du dir wehgetan? Und ich so, hä, was? Ja, als du vom Himmel gefallen bist.
Na, Schnitte schon belegt.
Joch. Oder, hey Praline, brauchst du eine Füllung?
Das ist so eklig. Oh mein Gott. Wer mir echt erzählen will, dass das geiler ist als ein Darf ich dich küssen? Lügt.
Gut, man muss ja auch sagen, dass wir Deutschen, also egal jetzt welchen Geschlechts, jetzt nicht die Flirt-Weltmeister sind. Und Flirten bei uns beschränkt sich ja doch auch hauptsächlich auf Clubs und Bars, was ja auch heißt, meist unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Und das macht es halt nicht besser. Weil wenn ich da jetzt so an Italien oder Spanien oder Portugal, Nadiana, na, wenn ich jetzt da so denke, wird ja auch viel mehr auf der Straße geflirtet, so nebenbei, ne?
Ja, was manchmal ja aber auch nicht so geil ist, muss ich schon sagen. Ja. Also ich hatte jetzt gerade im Voraus dieser Reise tatsächlich ein bisschen Angst, also bevor ich hergekommen bin, weil ich ja gerade, wie gesagt, zum ersten Mal über längere Zeit alleine verreise und gerade im Süden ist mir das in der Vergangenheit halt auch schon oft passiert, dass ich einfach von fremden Dudes vollgelabert worden bin, dass die sich im Café oder auf irgendeiner Bank so ungefragt neben mich gesetzt haben, dass die mir hinterhergelaufen sind und dass ich die einfach nicht mehr losgeworden bin. Aber ich muss sagen, hier in Portugal, ich bin zwar erst seit gestern hier, aber ich bin ja jetzt hier schon ein bisschen rumgelaufen und so, es ist sehr, sehr angenehm. Also ich war jetzt schon alleine, wie gesagt, spazieren, ich war alleine am Strand, ich war alleine im Restaurant und alle waren super zurückhaltend und sehr freundlich und ich finde, so soll das sein.
Ja, aber da möchte ich mal eine Sache noch hinzufügen. Du hast diese vergangenen Flirt-Erfahrungen ja auch nur so negativ in Erinnerung behalten, weil dabei Regel Nummer 2, nämlich der Konsens, ignoriert wurde.
Ja, voll.
Denn du beschreibst eine Begegnung mit fremden Typen, die irgendwie sich einfach neben dich gesetzt haben, die nicht aufgehört haben, dich anzulabern, ne? Ansonsten spricht ja aber erstmal nichts gegen ein Lächeln, ein nettes Hallo oder ein harmloses Kompliment, das dich eben nicht auf deinen Arsch und deine Brüste reduziert.
Ja, das stimmt schon. Also ich will auch nochmal hervorheben, also das ist mir auch schon überall auf der Welt passiert. Also ich habe auch zum Beispiel ganz, ganz furchtbare Erfahrungen in New York gemacht. Das war richtig krass. Da sind mir die auch richtig lang hinterhergelaufen und so.
Da könnt ihr unsere Catcalling-Folge dazu übrigens anhören.
Stimmt, ich habe mir in diesem Moment gedacht, das habe ich glaube ich schon mal irgendwann erzählt. Wir sind auf jeden Fall, ja, aber deshalb so genervt von diesen Flirtversuchen, weil sich das als Objekt der Begierde halt total übergriffig anfühlt, wenn nicht sogar bedrohlich. Und das ist es ja dann auch oft. Also es muss nur dunkel werden, es ist niemand mehr in der Nähe und dann hat das einfach mit Angst zu tun.
Ja, du hast es schon diese Begrifflichkeit Objekt der Begierde genannt. Das ist es ja schon. Dass das so oft schief läuft, hängt wirklich auch damit zusammen, dass wir mit Flirten irgendwie diese Idee der Eroberung irgendwie verknüpft haben. Mhm. Und das hält uns nicht nur in diesem Schema F, also Männer sprechen an, Frauen lassen sich ansprechen, sondern lädt auch zu übergriffigem Verhalten ein, finde ich. Weil es eben Teil dieser leidenschaftlichen Eroberung ist, dass wir einfach drauf losküssen, dass wir den anderen leidenschaftlich an die Wand drücken und dass wir so blind vor Leidenschaft sind, dass wir nicht mehr checken, dass der andere gar nicht weitergehen will.
Ja, alleine das Wort Eroberung, das ist ein Kriegsbegriff. Man erobert Länder. Und tötet dafür Menschen. Also man nimmt sich was zur Not halt auch gegen Widerstand.
Ganz genau.
Naja, und gleichzeitig erschließt sich mir aber dann auch wiederum oft diese komplette Diskussion nicht, weil ich halt finde, dass oft einfach gesunder Menschenverstand reicht, um Gestik und Mimik richtig zu deuten. Also wenn eine Frau laut und leidenschaftlich stöhnt, wenn du sie berührst und deine Berührung erwidert, dann ist das ja eine ganz klare Message und zwar eine ganz andere als die einer versteinerten Frau, die reglos unter dir daliegt und kein Wort mehr von sich gibt und deine Handlung über sich ergehen lässt. Also ich finde, es braucht halt auch eigentlich kein Nein und es braucht auch kein Psychologiestudium, um zu checken, dass sie wahrscheinlich gerade keinen Spaß hat, wenn sie so da liegt. Und dafür muss sie halt nicht um sich schlagen. Ich glaube, daher halt viele wollen es auch nicht checken, weil sie ja dann abbrechen müssten. Mhm. Also stellen sie sich halt lieber blöd. So, ja. Und meistens funktioniert das dann, weil wenn die Frau in dem Moment schon so versteinert ist, stehen die Chancen ja vielleicht gut, dass sie auch vielleicht im Nachhinein die Konfrontation nicht suchen möchte. Ja. Spannenderweise hat eine Umfrage der globalen Data und Analytics Group YouGov ergeben, dass sich jede zweite Person mehr Aufklärung über Konsens wünscht.
Ah, ja.
Und jede dritte Person wurde vor einer sexuellen Handlung noch nie um Einverständnis gefragt.
Glaube ich
und,
sofort.
Ja, voll. Also ich habe auch drüber nachgedacht. Also ich glaube, ich wurde schon mal so ein, zwei Mal bei, also wenn es um einen Schritt weiter ging, gefragt, aber richtig dran erinnern kann ich mich jetzt auch nicht mehr. Ich muss dazu sagen, ich bin halt auch sehr lange in einer Beziehung. Meine wilden Zeiten sind vorbei.
Auch in einer Beziehung muss Konsens herrschen.
Ja, natürlich. Aber da hat man natürlich schon ein anderes Gefühl füreinander entwickelt. Genau. Ne? Aber diese Zahlen, und das fand ich jetzt wirklich spannend, haben die Dating-Plattform Tinder und
ach, diese Dating-Plattform.
Heißt es so? Die Fick-Plattform? Wie soll ich es nennen? Wie hätten wir es gerne? Haben Tinder und das Unternehmen Female Company, also das sind die, die diese Menstruationsschlüpper verkaufen und sowas, zum Anlass genommen, einen Konsens-Guide zusammenzustellen, um eben Tipps zum einvernehmlichen Daten zu geben.
Ja, spannend. Was steht da so drin?
Ja, also dieser Guide ist tatsächlich brandaktuell. Der ist von 2024 und kann gratis als PDF downgeloadet werden. Hm. Und den Link packe ich jetzt auch später in die Shownotes, weil das sonst jetzt hier zu weit führt, das alles auseinander zu klamüsern. Aber ich fand den wirklich richtig gut gemacht, um da mal so einen Einstieg in das Thema zu bekommen. Hm. Weil er einfach sehr ansprechend und übersichtlich gestaltet ist und wirklich alle abholt, weil zum Beispiel super viele Begriffe einfach mal erklärt werden, ohne da jetzt groß lange um den heißen Brei zu reden. Und man hat sich auch die Mühe gemacht, wirklich Formulierungsbeispiele für das Einholen von Konsens zu finden. Und zwar in verschiedensten Situationen, also wirklich vom Kennenlernen bis zum Sex später. Damit es dann nicht so peinlich wird, wenn man nächstes Mal in der Situation ist und sich denkt, oh Moment, ich sollte doch irgendwas fragen.
Ja, das klingt aber echt gut. Schaue ich mir auf jeden Fall an.
Ja.
Und in diesem Zusammenhang lohnt es sich auch mal nach Schweden zu schauen. Die sind uns in Sachen Konsens nämlich schon einen ganzen Schritt voraus. Denn während wir hier erst seit wenigen Jahren vermehrt über Konsens sprechen, gibt es in Schweden schon seit langem eine richtige Konsenskultur. Und das bezieht sich noch nicht mal nur auf sexuelle Handlungen, sondern auf das Miteinander insgesamt. Also egal, ob in der Familie, bei der Arbeit oder innerhalb eines Dorfes.
Ich habe übrigens auch gelesen, dass Schweden zu den Ländern mit den wenigsten Streiktagen in Europa gehört.
Fand ich auch total spannend. Passt dann irgendwie auch. Also Diskussionen zielen einfach weniger auf Streit und Eskalation, sondern vielmehr auf Konsens ab in Schweden. Und auch bei schwierigen politischen Entscheidungen ist es wohl so, ne? Sobald ein Beschluss mehrheitlich gefasst und bekannt gemacht wurde, endet in der Regel dann auch die Diskussion, auch in der Opposition.
Ja gut, also das kann man jetzt aber auch so oder so sehen. Ja,
dachte ich mir auch.
Also das birgt natürlich auch eine Gefahr, dass man so notwendige Auseinandersetzungen dann einfach wie, dann reden die nicht mehr weiter oder was? Das ist das Thema abgehakt. Das finde ich jetzt schon wichtig, dass man Dinge dann weiter diskutiert und nicht aufhört, sobald sie einmal entschieden worden sind. Aber ja, also ist mir persönlich jetzt ein bisschen zu Happy Politik, aber naja, interessant ist es allemal.
Ja, bin ich voll bei dir, aber es verdeutlicht einfach auch nochmal, dass es da eine ganz anders gewachsene Tradition gibt und warum sich die Schweden vielleicht auch 2018 als eine der ersten europäischen Länder die Ja-heißt-Ja-Regel ins Gesetz geschrieben haben. Obwohl 2018 ist dann dafür auch ziemlich spät, finde ich. Ja. Genau, und die haben sich eben nicht nur diese Ja-heißt-Ja-Regel ins Gesetz geschrieben, sondern auch den Straftatbestand der fahrlässigen Vergewaltigung. Auch schön, huch, Vergewaltigung passiert. Naja, was ich aber persönlich noch wichtiger finde, auch der Aufklärungsunterricht in den Schulen soll halt überarbeitet werden, dass das ganz früh anfängt.
Ja, der ist ja auch bei uns, also wenn überhaupt, auf die grundlegenden biologischen Vorgänge reduziert. Ne? Also da lernst du halt irgendwie für den Test auswendig, welche Hormone im Nebenhoden produziert werden oder was beim Eisprung passiert. Aber ich sag mal, über sexuelle Praktiken oder Handlungen, geschweige denn Konsens, erfährst du da halt gar nichts. Gut, wenn du jetzt vielleicht einen sehr progressiven Lehrer hattest, dann durftest du vielleicht nochmal eine Banane und ein Kondom anziehen. Aber da hört es dann halt auch auf. Und natürlich auch komplett zu schweigen von nicht-binären Geschlechtern oder gleichgeschlechtlichen Sexpraktiken oder sowas. Ne? Also das war halt immer so, als sei Sex wirklich nur zur Fortpflanzung gedacht.
Habt ihr wirklich im Unterricht Kondome über Bananen gezogen?
Ja.
Ich kann mich noch nicht mal mehr an meinen Sexualkundeunterricht in der Schule erinnern. Ich glaube nicht, dass wir dazu einen ganzen Test hatten oder so. In meiner Erinnerung war das eine einzige Stunde.
Ich weiß das jetzt auch nicht mehr so genau, aber in meiner Erinnerung ist das Schwerpunktthema irgendwie im Bio-Unterricht für so ein Halbjahr oder so gewesen. Und ja, die Banane war halt der Höhepunkt. Und da saßen halt alle kichernd da mit roten Bäckchen. Und anschließend haben halt alle Mädchen monatelang sich nicht mehr getraut, Bananen in der Schule zu essen.
Ja, kann ich verstehen. Habe ich manchmal in manchen Situationen bis heute, dass ich die Banane abbreche und esse, statt sie in den Mund zu stecken.
Das ist auch so, so krank. Ja.
Aber Banane hin oder her. Die Überleitungsqueen.
Jetzt wird sie übermütig.
Auf jeden Fall war Konsens damals im Unterricht kein Thema. Dabei wäre es ja so wichtig, denn nur wenn sowohl Jungs als auch Mädchen von klein an Konsens als die Basis von allem anerkennen, kann sexuellen Übergriffen vorgebeugt werden.
Ja, das klingt ja jetzt auch erstmal gut, aber gibt es denn zum Beispiel auch schon Daten aus diesen ersten Jahren, seit Schweden dieses Ja-heißt-Ja-Gesetz eingeführt hat? Also hat sich dadurch wirklich irgendwas verändert?
Ja, also das Krasse ist halt, Schweden hat die höchste Vergewaltigungsrate in Europa und eine der höchsten in der Welt.
Mhm. Okay, also so habe ich Schweden jetzt mal gar nicht eingeschätzt. Die sind uns doch immer so in allem irgendwie so voraus. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, die leben da in einer riesigen Villa Kunterbunt, in der immer alle happy sind.
Ja gut, aber also das klingt jetzt im ersten Moment total paradox, aber solche Daten sind halt extrem interpretationsbedürftig, denn es gibt nun mal eine extrem hohe Dunkelziffer und natürlich haben die Rechtslage und die Rechtsprechung einen enormen Einfluss auf solche Statistiken. Also wird ein neues Gesetz eingeführt, wie in Schweden eben 2018, ist ein Anstieg zum Beispiel auch logisch. Zwischen 2017 und 2019 nahm die Zahl der Verurteilungen, Vergewaltigungen in Schweden um rund 75% zu.
Krass.
Ja, und nicht nur das, die neue Gesetzgebung erlaubt es halt nicht nur mehr Fälle zu erfassen, sondern stärkt natürlich auch das Vertrauen der Opfer, zu ihrem Recht zu gelangen.
Ja, da siehst du mal, also 75%. Aber jetzt noch mal hier in Richtung Marco Buschmann und warum er das alles hier blockiert hat. Da stecken doch schon wieder ganz andere Gründe dahinter. Angst, dass der Rechtsstaat da nicht das alles bearbeiten kann und was weiß ich was alles.
Kann gut sein.
Boah, das wäre so geil. Stell dir mal vor, es würden 75% mehr Vergewaltigungen vor Gericht landen.
Nicht nur vor Gericht langen, sondern es werden eben von vornherein auch mehr Vergewaltigungen angezeigt, weil Frauen sich trauen. Mhm. Das war auch eines der wichtigsten Anliegen der schwedischen Regierung, dass ein gesellschaftliches Bewusstsein für Konsens geschaffen wird. Weil man muss natürlich auch klar sagen, auch bei der neuen Rechtslage steht oft Aussage gegen Aussage und längst nicht alle Täter werden verurteilt. Also 75% ist natürlich was, aber das heißt nicht, dass auf einmal 75% aller angezeigten Vergewaltigungen wirklich bestraft werden.
No. Aber um abschließend jetzt nochmal zurück auf die eingangs erwähnte, viel diskutierte EU-Richtlinie zu kommen, mit der künftig Gewalt gegen Frauen bekämpft werden soll. Dass jetzt ausgerechnet das Thema Vergewaltigung ausgeklammert worden ist, ist natürlich ein Skandal. Hashtag Danke Deutschland, sage ich da nur. Aber der Richtlinienentwurf beinhaltete ja noch viel, viel mehr als das, nämlich insgesamt 52 Artikel, sprich Themenbereiche, in denen neue Mindeststandards verankert werden sollten. Mhm. Und letztendlich hat es ja eine Einigung dann auch gegeben. Und deshalb würde ich abschließend gerne noch mal auf ein paar Punkte eingehen, in denen dank dieser neuen Richtlinie nun mit einem besseren Schutz zu rechnen ist.
Ja, da hast du natürlich völlig recht. Dann können wir auch ein bisschen happier aus dieser Folge rausgehen, aus dieser schweren Folge. Ich habe mir das mal etwas genauer angeschaut und wie du schon sagtest, ne, die Richtlinie ist ja sehr umfangreich, da sie alle möglichen Bereiche, also von häuslicher Gewalt bis hin zu Femiziden, abdeckt. Auf alle Vereinheitlichungen einzugehen, würde jetzt hier viel zu weit führen. Aber was ich gerne hervorheben möchte, sind die Neuerungen in puncto Cybergewalt, wozu unter anderem auch Dickpics und Online-Stalking zählen.
Ja, also im Gegensatz zum Tatbestand der Vergewaltigung gab es für diese Dinge ja bis dato noch nicht einmal ein Gesetz in allen Ländern.
Ja, genau.
Diese neue EU-Richtlinie schließt also jetzt erstmal eine wichtige Lücke.
Und man muss es jetzt nochmal sagen, also geschlechtsspezifische digitale Gewalt ist ein Massenphänomen und ist auch Teil eines antifeministischen Backlashes. Also so hat das zumindest Josephine Balloon formuliert, die Geschäftsführerin der NGO Hate Aid. Laut den Untersuchungen von dieser NGO hat fast jede dritte Frau in der EU bereits Gewalt im Internet erfahren. Und das fand ich jetzt besonders irgendwie furchtbar, 52% der Frauen in der EU trauen sich aus Angst vor Hass nicht mehr ihre Meinungen online zu äußern. Auch hier werden also die Stimmen von Frauen zunehmend aus dem Internet verdrängt.
Ja, ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich da irgendwas falsch verstanden habe, aber ich dachte, du wolltest jetzt die guten Nachrichten bringen.
Ja, scheiße. Ich wollte mich schon wieder in einem kleinen Rant verlieren. Also.
Ich liebe deine Rants.
Hier die guten Nachrichten, Diana. Also, die ungewollte Verbreitung sexualisierter Deepfakes, also das, was ja auch gerade Taylor Swift angetan wurde, wird europaweit strafbar. Cyberstalking und Cybermobbing werden strafbar.
Yes.
Belästigungen im Netz werden strafbar.
Yes, yes.
Nicht nur Belästigungen, sondern auch die Aufstachelung zu Gewalt oder Hass im Internet wird strafbar. Und, jetzt kommt's, das unaufgeforderte Versenden von pornografischen Inhalten und Nacktbildern, also auch Dickpics, werden strafbar.
Yes.
Und wir reden jetzt hier halt von Freiheitsstrafen, je nach Artikel dann von bis zu 8 Jahren. Ne? Das sind jetzt die Dinge, die endlich jetzt mal irgendwie überhaupt im Gesetz verankert werden. Aber das Inkrafttreten der EU-Richtlinie heißt halt auch, dass Strafverfolgungsbehörden nun viel besser geschult werden sollen in diesen Dingen. Justizbehörden haben nun auch das Recht, bestimmte Anbieter und Dienste aufzufordern, Inhalte zu löschen, die den Tatbestand erfüllen. Also wenn zum Beispiel Nacktbilder einer Person, egal ob jetzt echt oder deepfake, ohne Zustimmung online gestellt wurden, dass die dann eben auch gelöscht oder gesperrt werden können. Weil wir wissen es ja, das Internet vergisst nicht. Und so können solche Bilder eben auch noch jahrelang online herumgeistern. Also selbst wenn der Täter dann längst schon seine Strafe abgesessen hat und wieder zu Hause sitzt, ist das Opfer irgendwie immer noch mit diesen Bildern konfrontiert. Und es soll eben auch Opfern leichter gemacht werden, zum Beispiel Cybergewalt, also jeglicher Form zu melden. Also man etwa online die Möglichkeit hat, zum Beispiel Screenshots des gewalttätigen Verhaltens für die Behörden hochzuladen oder so. Das sind doch jetzt ein paar gute Nachrichten, oder?
Ja, okay. Also diese Anpassungen im Bereich digitale Gewalt, nenne ich es jetzt mal, die waren ja auch total überfällig. Also du hast es gerade schon gesagt, es betrifft so viele Menschen und eben vor allem Flinter. Bleibt jetzt erstmal zu hoffen, dass das natürlich ein erster Schritt in die richtige Richtung ist und dass auf diesem Gebiet dann künftig aber noch viel mehr passieren wird. Denn ich meine, wir leben einfach im Jahr 2024 und diese ganzen misogynen Arschlöcher da draußen, die müssen halt auch langsam jetzt mal sich von der Idee verabschieden, ja, dass es sich beim Internet um einen rechtsfreien Raum handelt.
Genau.
Ich habe dahingehend ja, wie die meisten Feministinnen, die auch online aktiv sind, auch schon so meine eigenen Erfahrungen dahingehend gesammelt. Also von Shitstorms über sexualisierte Privatnachrichten bis hin zu Vergewaltigungsandrohungen und Gewaltandrohungen. Und ich kann halt wirklich bestätigen, dass wenn dir das passiert, dass das was mit dir macht.
Ja.
Und zwar nicht nur psychisch, auch physisch. Ich habe bei diesen Vorfällen mal spaßeshalber zuletzt meinen Blutdruck gemessen. Und der war zum Teil in einem Bereich, in dem man ein Krankenhaus aufsuchen soll. Also so viel dazu. Aber Sabrina, ich würde sagen, wir haben da jetzt einen guten Rundumschlag gegeben. Was nehmen wir denn aus der heutigen Folge mit?
Ja, ich hoffe, dass wir unsere HörerInnen dafür sensibilisieren konnten, wie wichtig Konsens ist und dass es feine Unterschiede gibt, die am Ende unglaublich viel ausmachen. Zum Beispiel eben die Tragweite des Unterschiedes zwischen Ja heißt Ja und Nein heißt Nein. Mhm. Und auch in Bezug auf die Darstellung von sexualisierter Gewalt in Filmen und Serien. Denn es ist unfassbar wichtig, dass wir uns alle an die eigene Nase fassen, wenn es darum geht, Opfern zu glauben und ihnen eben keine Teilschuld in die Schuhe zu schieben, weil sie sich beispielsweise nicht ausreichend gewehrt haben oder die falsche Kleidung anhatten.
Deshalb möchte ich abschließend auch nochmal betonen, geht nicht davon aus, dass euer Gegenüber mit einer sexuellen Handlung einverstanden ist, nur weil sie oder auch er nicht widerspricht. Denn wir haben alle schon Dinge über uns ergehen lassen und gehofft, dass es einfach schnell vorbeigeht. Und ja, habt vor allem auch keine falsche Scheu, den Konsens, von dem wir jetzt hier die ganze Zeit gesprochen haben, einzuholen in der Situation. Also klar, wenn dein Gegenüber bereits dabei ist, dir die Klamotten vom Leib zu reißen, dann musst du jetzt vielleicht auch nicht mehr fragen, ob du sie oder ihn küssen darfst. Aber ob Oralsex erwünscht ist beispielsweise, schon. Und das muss halt, wie Sabrina ja auch so schön erklärt hat, nicht immer ein Stimmungskiller sein. Also ganz im Gegenteil.
Ja, man muss ja auch nicht alle 2 Minuten fragen, darf ich dies oder darf ich jenes? Man kann ja auch fragen, was würde dir gefallen? Wie wäre es, wenn X ausprobieren? Oder du versuchst eben langsam dahin zu gehen und gibst dem Gegenüber aber genug Zeit, um irgendwie auch reagieren zu können.
Also, wenn ihr jetzt richtig scharf geworden seid und mit eurem Tinder-Date oder eurer Partnerin in die Kiste springen wollt, dann haltet euch nicht nur ans Konsens einmal eins, sondern lasst vorher auch noch schnell ein Krawalle und Liebe-Abo da bei eurem Streamingdienst.
Das finde ich gut. Bevor du dir das Konsens einholst, einmal bitte noch gemeinsam ein Sternchen abgeben.
Und zwar nicht nur ein Sternchen, Sabrina, sondern 5. Ja, und Feedback könnt ihr uns dann gerne auch danach zukommen lassen. Das sehen wir nicht so eng.
Und zwar wie immer über Dianas Insta-Profil @punkrockana oder direkt bei Spotify. Und wenn ihr uns darüber hinaus supporten wollt, lasst gerne ein paar Euro über Steady da. Unsere Links und Quellen findet ihr in den Shownotes. Und danke auch an Chris Heising für die Soundoptimierung. Und dir, Diana, wünsche ich weiterhin gutes Gelingen in deinem portugiesischen Schreibexil. Darüber reden wir beim nächsten Mal dann noch ein bisschen genauer.
Oh Gott, das setzt mich ja gar nicht unter Druck. Nee. Okay, ja, okay, ich strenge mich an, dass ich bis dahin viel geschafft und viel zu berichten habe. So, aber jetzt wird noch gesungen und ich habe extra meinen Lieblings-Sex-Song vorbereitet.
Oha, bin jetzt gespannt. Musst du schon ein bisschen Konsens bei mir abholen, ob ich jetzt deinen Sex-Song hören möchte.
Du möchtest, glaub mir. Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time like Blondie, check out my Chrissy behind, it's fine all of the time. Like sex on the beaches, what else is in the teachers of peaches? Huh, what? Fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away.